Streitband-Besprechung.
Ja, der leidige Streit. Die einen sprechen von Raubkopien, die anderen vom Teilen. Zu letzteren gehört der französische Netzaktivist Philippe Agrin. Er schätzt und verteidigt das Kopieren und Teilen digitaler Inhalte. Sharing, Culture and the Economy in the Internet Age. So lautet der englische Titel seines neuen Buches.
Dass es noch nicht auf Deutsch gibt, wir haben es aber trotzdem schon gelesen, genauer gesagt unser Kollege Christian Möller. Und den haben wir erst einmal gefragt nach dem Pakt zwischen Nutzern und Urhebern, den Agrin in seinem Buch vorschlägt. Creative Contribution nennt er den. Frage also zuerst, worin besteht dieser Pakt?
Na, der legt erstmal zwei grundlegende Rechte fest. Zum einen das Recht, dass jeder ungehindert Zugang haben soll zu kulturellen Gütern. Und zum anderen, dass die, die die Güter schaffen, also Urheber, einen Anspruch darauf haben sollen, eine angemessene Vergütung zu bekommen. Konkret heißt das, nicht kommerzielles File-Sharing soll legalisiert werden und es soll von allen Internetnutzern mit Breitbandanschluss eine Pauschalabgabe erhoben werden, die ist verpflichtend und die wird dann auf die Urheber umgelegt.
Und das klingt ja sehr stark nach Kulturflatrate, die ja schon seit längerem diskutiert wird.
Mhm, stimmt, es ist eigentlich auch eine Art Kulturflatrate oder eine Variante dieser Idee. Es gibt einen wichtigen Unterschied. Die Kulturflatrate wurde immer erklärt als so ein Mittel der Kompensation. Ja, die Nutzer dürfen File-Sharing machen und im Gegenzug bekommen die Urheber jetzt Geld für die finanziellen Verluste, also um sie zu entschädigen. Und in diesem Punkt weicht Agrin ab. Er zweifelt die Zahlen, die man auch so von der Musik- und Filmindustrie oft hört, wie einige andere Forscher auch an. Er sagt, es ist gar nicht ausgemacht, dass es so starke Verluste durch File-Sharing gibt. Und also ist es nicht in erster Linie das Ziel, jemanden zu entschädigen, sondern es ist mindestens genauso wichtig, sicherzustellen, dass Leute motiviert werden, neue Werke, neue Inhalte überhaupt in Zukunft zu schaffen. Also er verschiebt so ein bisschen den Fokus von einem Blick in die Vergangenheit zu einem in die Zukunft.
Das zweifeln ja viele an diese Zahlen so ein bisschen. Also da liegt er nicht ganz alleine. Wie sieht denn die Zukunft dann konkret aus, wenn sein Vorschlag umgesetzt wird? Also wie kann man sich das vorstellen finanziell und auch vielleicht von der Abwicklung her? Machen das dann Verwertungsgesellschaften?
Ja, Verwertungsgesellschaften könnten das zum Beispiel machen. Also er ist da gar nicht so kritisch. Er sagt zum Beispiel, man soll da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, auch wenn es an den Verwertungsgesellschaften viel zu kritisieren gibt. Es sähe so aus, dass wir zum Beispiel in Deutschland gut 4 Euro pro Haushalt an Creative Contribution Abgabe im Monat zahlen. Es ist ein ziemlich großer Pluspunkt, finde ich, von Agrins Buch, dass er auf Basis von empirischen Daten alle schon mal ziemlich genau durchgerechnet hat, teilweise sogar bis auf den Cent. Und die Abgabe, die in Deutschland pro Haushalt nötig wäre, würde ungefähr 2% dessen ausmachen, was die Durchschnittsfamilie jährlich an Kultur, Information und so weiter als Budget ohnehin schon ausgibt. Also das wäre größtenteils auch sozial verträglich, sagt er. Und das Geld wird über Internet Service Provider eingezogen und dann über eine, wie er es jetzt erstmal nennt, Financial Management Organization verteilt an die Urheber und die registrieren dann ihre Werke dafür in einem zentralen Register.
Das klingt ja nun aber doch wieder nach Kulturflatrate. Wo liegen denn nun tatsächlich die Unterschiede?
Naja, zum Beispiel darin, dass Agrin nicht nur die klassischen Urheber an diesen Ausschüttungen beteiligen will, sondern zum Beispiel auch Blogger oder Podcaster. Und das ist ja nur konsequent, weil es ihm eben darum geht, den Pool an allgemein zugänglicher Kultur, an Wissen zu erhalten und eben zu vergrößern. Und dazu trägt ein Blog ja genauso bei. Insgesamt verschwindet bei ihm auch so ein bisschen die starre Grenze zwischen Urheber und Nutzer. Prinzipiell kann jeder Nutzer zum Urheber werden, hat dann eben auch einen Anspruch an einen Anteil von dem ganzen Kuchen. Dadurch hätten dann viele eben auch ein kleines Nebeneinkommen. Was Agrins Vorschlag im Übrigen explizit nicht garantieren kann und will, ist, dass jemand auf diese Art sein alleiniges Einkommen bestreiten soll, sondern es geht darum, kulturelle Vielfalt zu erhöhen. Und das ist, finde ich, das Bestechende an diesem Vorschlag. Aber es führt auch zu Entscheidungen, die man, finde ich, kritisieren kann.
Es gab ja auch immer Kritik an der Kulturflatrate. Was wären denn nun mögliche Kritikpunkte an diesem Modell?
Ja, es gibt einen ziemlichen Klopper. Zum Beispiel will er nämlich das Geld nicht rein proportional nach Erfolg an die Urheber verteilen. Ab einem gewissen Punkt steigen deine Einnahmen dann eben nicht mehr proportional, sondern unterproportional. Sagen wir mal, wenn dein Song 1 Million Mal häufiger runtergeladen wird als ein anderer, bekommst du nicht automatisch 1 Million Mal mehr Geld dafür. Und das kann man natürlich schon als ungerecht kritisieren. Agrin selbst sieht das anders. Er sagt, es ist eigentlich eher ungerecht, wie es gerade läuft, nämlich dass das Einkommen bei einigen wenigen Urhebern so stark überproportional steigt, weil sie wirklich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dem will er eben entgegensteuern. Ihm geht es um eine gleichmäßigere Verteilung von Aufmerksamkeit für möglichst viele Urheber. Das läuft natürlich dem Geschäftsmodell der Musik- und Filmfirmen entgegen, die darauf angewiesen sind, Stars zu produzieren.
Wie sieht er denn überhaupt die Rolle der großen Player in der Medienindustrie?
Also du meinst jetzt so Verwerter beispielsweise, ne? Er hat da schon eine manchmal recht finstere Sicht auf die großen Firmen, wenn da zum Beispiel Behauptungen aufgestellt werden, diese Firmen wollen, dass wir alle in den Zustand passiven Konsumierens zurückgedrängt werden. Das sind dann so Ansichten, die muss man nicht teilen, das ist ein bisschen klischeehaft. Andererseits sieht er, dass die Funktionen, die diese Firmen oder auch Verlage und Redaktionen erfüllen, eben wichtig sind, um sicherzustellen, dass qualitativ wertvolle Inhalte überhaupt erstellt werden. Oder wenn sie erstellt worden sind, dass diese Inhalte dann sichtbar gemacht werden und so weiter. Er ist nicht so blauäugig wie viele in dieser Diskussion, die meinen, alles spielt sich nur noch ganz direkt zwischen Künstler und Nutzer ab. Bestimmte Dienstleistungen sind nach wie vor wichtig und auch diese Dienstleister sollen laut seinem Vorschlag in Zukunft an dieser Creative Contribution beteiligt werden.
Wie sieht dein Fazit zu seinem Buch aus? Ist es lesenswert? Kann man es empfehlen?
Ich finde diesen Vorschlag größtenteils ziemlich überzeugend und auch recht beeindruckend, weil er wirklich versucht hat, jede Ecke auszuleuchten und konkrete Vorschläge zu machen, wie Nutzung von Werken unter Datenschutzbedingungen überhaupt gemessen werden kann, wie Nutzer an Entscheidungen beteiligt werden können oder wie man Betrug in so einem System vermeiden kann. Also er hat sich da wirklich sehr viele Gedanken schon gemacht. Leicht zu lesen ist das Buch dagegen nicht. Es geht oft ganz konkret um Zahlen und der Anhang wimmelt wirklich nur so von Formeln, die ich ehrlich gesagt auch nicht alle geschnallt habe. Also man muss sich schon sehr für das Thema interessieren. Es ist sicher keine Bettlektüre, aber man darf vielleicht hoffen, dass Entscheider in der Politik und anderswo diesen Entwurf zur Kenntnis.